Dankeschön, Matthias und Team, dass ihr es uns echt leicht gemacht habt, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und ja, das erste Lied von der Anbetungszeit gerade, das hieß, wer bin ich, dass der König kam und mich empfing? Und die Frage stelle ich mir oft, wer bin ich, wenn ich mir vor Augen male, wie groß Gottes Herrlichkeit ist und wie groß unser König ist. Und ja, darum soll es auch gehen heute in der Predigt. Ich habe die mit dem Thema überschrieben, Gottes Ehre steigern. Und ich stelle mich noch ganz kurz vor. Mein Name ist Rüdiger Wied. Ich bin als Missionar mit meiner Familie vor 3 Jahren aus Mosambik vom Missionsfeld zurückgekommen. Wir sind hier in Velbert seit 3 Jahren dabei, heimisch zu werden. Und ich arbeite im Büro von VM International, der bisherigen Velberter Mission. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir Missionare aussenden können. Wir freuen uns auch, wenn die Leute vom Missionsfeld wieder gesund zurückkommen, wie beim Noah. Und ja, da bin ich einfach mit dabei und darf das mitwirken, dass Gottes Ehre gesteigert wird in der Welt. Und wenn ihr noch auf dem Laufenden seid mit unserem Bibelleseplan von diesem Jahr, dann hättet ihr Anfang der Woche Montag mit dem 1. Timotheusbrief beginnen müssen. Und da steht drin im 1. Timotheus 1, Vers 17, dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, gebührt Ehre und Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Und das zeigt, wie groß und wie herrlich unser Gott ist. Und wenn ich mir vorstelle, wer bin ich, dass er mich empfängt? Wer bin ich als einfacher Mensch, der zu diesem großen, unvergänglichen Gott kommen darf, der Ehre und Herrlichkeit in die Ewigkeit verdient hat? Wer bin ich, der da kommen darf? Und dann frage ich mich, kann ich überhaupt diese Ehre, die Gott hat, noch steigern? Oder ist diese Ehre überhaupt noch zu steigern? Was für einen Gott haben wir? Und wie kann man oder kann man überhaupt noch dessen Ehre steigern? Ja, die kann man noch steigern, weil das ist Gottes Wille und das ist auch sein Auftrag an uns, dass wir uns mit einbringen, um seine Ehre und seinen Ruhm noch größer zu machen. Und darum soll es heute gehen. Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen. In den Sommerferien jetzt waren wir auf einer Familienfreizeit und haben dort Missionare kennengelernt aus Kenia, also nicht Thomas und Dörte Renner, die arbeiten im Osten von Kenia, sondern wir haben eine Missionarsfamilie kennengelernt, die im Westen von Kenia arbeitet. Und die arbeiten dort unter einem, oder wollen ein Volk erreichen. Man muss sich das vorstellen. Da gibt es irgendwo in der Landschaft, abseits von den dicht besiedelnden Flächen, gibt es eine Hügelkette. Dahinter erstreckt sich eine Ebene, die reicht bis zum Horizont, wo dann wieder irgendwelche Berge das Gelände abschließen. Und da lebt ein Volk, die Gott noch nicht kennen. Oder das Volk, das Gott noch nicht kennt. Und die Menschen dort, die sind von ihrem Wesen und von ihrem Charakter her so, dass dann niemand unbedingt gern hingeht. Selbst die Regierung schickt da ungern ihr Militär hin, weil das selten zurückkommt. Also so wie man sagt, dass die Norweger mit Skien an den Beinen geboren werden, so wird dieses Volk mit der Kalaschnikow in der Hand geboren. Die sind relativ militant drauf und da muss niemand unbedingt so hingehen. Und trotzdem wollen diese Missionare mit den Einheimischen zusammen, die schon zum Glauben gekommen sind, wollen dieses Volk erreichen und gehen da eben von einem Dorf zum nächsten, stellen sich bei dem Häuptling vor, bei dem Dorfältesten oder je nachdem, wie der Chef da heißt, und bitten darum, ob sie von Jesus erzählen dürfen, ob sie eben eine Gemeinde gründen dürfen. Und wenn offene Türen da sind, bleiben sie und erzählen. Wenn die Türen geschlossen sind, gehen sie weiter. Und jetzt leben diese Menschen dort ja schon irgendwie hinter den Bergen, aber sie sind nicht von hinter den Bergen, sondern die kriegen schon mit, wie die Welt läuft und dass, wenn da Weise kommen, die meistens auch Geld dabei haben und dann kann man davon ja partizipieren. Und der Häuptling von dem einen Dorf, wo die jetzt hingekommen sind, der hat gesagt, ja gut, ihr dürft hierher kommen, wenn ihr mir, ich sage jetzt mal, ein Rathaus baut, also eine Hütte, die ihm würdig ist, wenn ihr eine Schule baut, wenn ihr eine Klinik baut, wenn ihr uns noch einen Brunnen baut, dann dürft ihr auch eine Kirche bauen. Und der Missionar hat eben gesagt, ja, so viel Geld haben wir natürlich nicht. Das ist auch nicht der Sinn, dass wir alles Mögliche bauen, wenn wir denen Gottes Wort bringen wollen. Aber wir können für euch beten, dass Gott euch Wasser schickt, dass ihr die Felder bewirtschaften könnt. Dann haben sie gebetet, sind weitergezogen. Die Woche drauf kam sie wieder in das Dorf. Und dann brauche ich jetzt mal das nächste Bild. Dann war plötzlich ein Brunnen da und mit Wassertanks. Und der Missionar hat sich gedacht, was ist da passiert? Und bevor er zu Ende denken konnte, kam ihm schon der Häuptling entgegen und hat gesagt, ihr habt letzte Woche um Wasser gebetet. Bleibt da, ihr könnt eine Gemeinde bauen. Und der Missionar hat, Moment, noch nicht ganz, der Missionar hat natürlich gesagt, ja, Moment, das ist ja nicht von uns. Und dann hat der Häuptling gesagt, das ist ganz egal, ihr habt zu eurem Gott um Wasser gebetet, für uns. Und im Laufe der Woche kam irgendeine andere Hilfsorganisation, die waren dabei, Brunnen zu bohren in den verschiedenen Dörfern und die haben dann diesen Brunnen erstellt. Also das ist nicht der, den ihr auf dem Bild seht, aber da ist einfach ein Brunnen gebaut worden, Wasserfass nebenan, ein Wassertank nebenan und das Dorf hat Wasser gehabt. Und der Häuptling, für den war das klar, die haben zu ihrem Gott gebetet, der Gott hat geantwortet und er hat uns Wasser geschafft. Das muss ein großer Gott sein, also dürfen die kommen und dürfen ihre Kirche bauen. Halleluja, jetzt sagen wir das. Amen. Ja, genau. Und das zeigt ganz einfach, wir brauchen Wunder. Ja? Wir brauchen Wunder von Gott, dass er unsere Bemühungen segnet, wenn wir uns schon aufmachen, wohin zu gehen, um sein Wort zu verkündigen. Und wir brauchen aber auch die Wunder von Gott, damit wir selber stark im Glauben bleiben. Damit wir stark im Glauben werden, aber auch, dass wir selber dranbleiben, das erwarten. Und dass wir auch darum beten. Gott sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ja? Also beten wir doch darum und rechnen damit, dass Gott Wunder tun kann. Wir wissen es, wir vertrauen darauf. Meistens. Vielleicht. Lasst uns einfach immer daran glauben und vertrauen. Letzte Woche ging es um Heilung. Ich bin auch nach vorne gegangen, weil ich irgendeine Allergie habe an den Augen und die immer wieder getränt haben. Ich hätte heute gerne ein Zeugnis gegeben, dass Gott ein Wunder getan hat und dass diese Allergie verschwunden ist. Ist noch nicht ganz so der Fall, aber es ist besser geworden. Ja? Und da bin ich froh und dankbar. Und ich weiß, Gott wird auch weitermachen. Aber einfach dranbleiben, beten um Wunder Gott und von Wunder eben auch von Gott erwarten. Wir wissen, er kann das tun. Und er hat es auch immer wieder schon getan in der Geschichte. Und Noah hat es gerade eben so ein Zeugnis gegeben. Immer wieder Gott dafür danken und es bezeugen, was er in unserem Leben tut, damit wir daran festhalten können. Dass das nichts Besonderes ist, wenn wir daran zweifeln, das lesen wir schon in der Bibel. Es gab schon gleich am Anfang in der Apostelgeschichte 12 diese Geschichte, als Petrus im Gefängnis war, angekettet und er hätte eigentlich am nächsten Tag einen Kopf kürzer gemacht werden sollen und Gott hat ihn befreit. Die Gemeinde, die war zu Hause, die hat gebetet. Sie haben wahrscheinlich nicht gebetet, dass Gott ihn befreien wollte, möge, weil sie haben es gar nicht glauben können, als das passiert ist. Und ihr kennt die Geschichte, als er dann am Tor stand und geklopft hat und die Dienerin Rode kam und gesagt hat, draußen steht Petrus vor der Türe. Was sagen die Jünger, die gebetet haben? Du hast wohl den Verstand verloren, entgegneten sie. Und als Rode darauf beharrte, dass es sich genauso verhielt, wie sie sagte, meinten sie, dann muss es sein Engel sein. Also sie haben nach erklärbaren oder nach verständlichen Erklärungen gesucht, damit sie an dieses Wunder, was da vor der Türe stand, nicht glauben mussten. Und das ist leider oft auch so in unserem Leben, dass wenn Unglaube sich breit macht, wenn ich nicht mehr an das glaube, was Gott uns alles versprochen hat, dann suchen wir Erklärungen, die die Dinge einfach ja, wissenschaftlich erklären oder die verständlich sind. Irgendwie, dass die Umstände greifbar für uns sind, dass man nicht an Wunder glauben muss. Und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Also Kinder glauben ganz einfach an Wunder. Und so sollen wir ja auch sein, dass wir an Wunder glauben, Wunder erwarten. Und Martin und Dagmar, die werden auf den Philippinen einige Tage haben, denke ich, einige Momente immer wieder, wo sie einfach mit den Wundern auch rechnen müssen. Wo sie genau merken, wir haben es nicht in der Hand. Das ist alles neu, alles fremd. Aber wir vertrauen darauf, dass Gott uns aus dieser Situation raushilft und dass er ein Wunder wirkt. Ich weiß nicht wie, aber er wird es machen, weil ich weiß, er kann es machen. Und wenn Sie für ihn unterwegs sind, stellt er sich auch dazu. Amen, genau. So. Und jetzt brauchen wir diese Wunder, damit wir diesen großen König, unseren Gott versuchen können, irgendwie begreifen zu können. Und ich möchte noch eine Frage stellen, eine Frage, nachher kommt noch eine zweite Frage. Was kennzeichnet denn einen großen König? Was verschafft einem König Ehre und Ruhm, wenn wir Gottes Ehre steigern wollen? Ist es die Macht, die ein König hat? Ein vollmächtiger König ist es einer, dem Ehre gebührt. Ich habe hier einen von meinen Lieblingskönigen, die aktuell auf der Welt vorhanden sind, und den mächtigsten König aus Afrika mal an die Wand werfen lassen, König Maswati III. Er ist der mächtigste König Afrika, weil er der einzige absolutistische Herrscher in Afrika ist. Das heißt, er hat ein Königreich, und der hat alle Macht, da gibt es kein Parlament, was ihn kontrolliert, da gibt es keine Oberverwaltungsgerichte oder irgendwie obersten Gerichtshof in dem Land, das ihn kontrolliert, sondern er hat alle Macht. Aber viel Ehre hat er wahrscheinlich nicht, weil die wenigsten von euch kennen ihn. Er ist der König von Eswatini. Jetzt müsste beim Noah was klingeln, weil der König, der ist letztes Jahr 50 Jahre alt geworden und hat gedacht, jetzt ist die Zeit, dass ich mein Land umbenenne, und hat das frühere Swasiland nach Eswatini umgetauft. Die Welt hat irgendwie gedacht, das ist ein Witz, das ist noch nicht mal richtig durchgedrungen. Und also dieses kleine Land rechts unten in Afrika zwischen Mosambik und zwischen Südafrika eingequetscht, Eswatini heißt es jetzt, einzige absolutistische Monarchie in Afrika, mächtigster König dort, aber für uns belanglos. Also an der Machtfülle, die eine Person hat, kann es nicht liegen, ob jemand Ehre gebührt, ob das ein angesehener König ist, sondern es liegt vielmehr an der Menge, an der Masse des Volkes, an der Fülle des Volkes. Es ist nicht die Machtfülle, es ist die Fülle des Volkes. Wenn wir bei der nächsten Folie sehen, da habe ich euch vier andere Könige, die aktuell herrschen, mal zusammengestellt. Da muss man gar nicht viel dazu sagen, die kennt ihr allergrößtenteils, weil sie eben großen Völkern vorstehen. Ja? Herr Putin mit 140 Millionen Russen hat schon eine gewisse Macht, kriegt ganz schön Gegenwind momentan, aber wenn der jetzt hier hereinkommen würde, würde man sagen, okay, Dieter macht ein bisschen auf Platz, dass der Herr Putin da noch sitzen kann. Ja, Herr Trump mit 330 Millionen US-Amerikanern, der hat ganz schön Gegenwind, der hat eine funktionierende Demokratie, da machen die Gerichte ab und zu mal seine Gesetze wieder rückgängig. Also der hat nicht viel Macht in dem Sinn. Und trotzdem ist es jemand, wo man sagen würde, der hat Ehre. Herr Moody, der Inder, mit 1,3 Milliarden Menschen, über die er vorsteht, und Xi Jinping von China mit 1,4 Milliarden Menschen. Also diese Könige, diese Vorsitzenden in den Ländern, die haben eine ehrenvolle Position, allein schon dessen, dass sie eben einem großen Volk vorstehen. Also deswegen meine These, dass der Ruhm oder die Ehre eines Königs aus der Größe seines Volkes resultiert. Es hängt also davon ab, wie groß mein Volk ist. Je größer das Volk, umso größeres Ansehen habe ich. Und welche Auswirkungen hat so ein König oder so ein Herrscher auf sein Volk? Wir nehmen jetzt mal das Wort König als Synonym für Gott oder Herrscher oder Held von so einem Volk oder einfach ein Idol. Das ist die Person oder die Instanz, die oben drüber steht. Und wenn wir im Psalm 135 lesen, da geht es jetzt darum, von den Versen 15 bis 18, die Götzen der fremden Völker hingegen sind Figuren aus Silber oder Gold, ein Machwerk von Menschenhand. Einen Mund haben sie, doch sprechen können sie nicht. Augen haben sie, sehen aber nichts. Ohren haben sie und können nicht hören. Auch ist kein Atem in ihrem Mund. Genau so hilflos sind die Menschen, die sie angefertigt haben, und jeder, der auf solche Götzen vertraut. Besonders der letzte Satz ist einprägsam. Genauso hilflos oder genauso tot sind die Menschen, die sie angefertigt haben, und jeder, der auf solche vertraut. Diese Götzen, von denen da im Psalm 135 die Rede ist, das sind einfach irgendwelche Skulpturen, die sind zwar aus Silber oder aus Gold, also aus wertvollen Materialien gefertigt, aber es sind und bleibt tote Materialien. Und wenn ich einen Gott habe, einen Götzen habe, der tot ist, der aus toten Materialien gebaut wurde, dann ist das im geistlichen Sinn übertragen eben ein Bild dafür, dass ich genauso tot bin, dass ich ein Anbeter bin von einem toten Götzen. Das heißt, dass ich selber geistlich tot bin, wenn mein geistlicher Gott, mein geistliches Vorbild tot ist. Und wenn also Menschen aus toten Materialien tote Götter produzieren, dann kommt daraus letztendlich ein toter Glaube. Und es ist das genaue Gegenteil von dem, was Gott uns verspricht. Er sagt, betet mich an, weil ich bin das Leben. Und Jesus hat das Leben für uns, damit wir einen lebendigen Glauben haben, damit wir ihn, den lebendigen Gott, anbeten, damit wir das Leben haben, das Leben in Fülle haben. Also die Menschen, die ihr Idol anbeten, die verwandeln sich im Lauf der Zeit die werden diesem Idol ähnlich, die verwandeln sich in das Ebenbild dieses Idols. Ich habe das so tituliert: Das Volk, das seinen König anbetet, wird ihm gleich. Und das könnt ihr auch feststellen, wenn ihr in die Welt schaut. Was haben wir für Könige, für Götzen, die wir anbeten? Was haben wir für Idole? Das macht es uns leichter, den Gedanken nachzuvollziehen. Es gibt im Sportbereich, es gibt im Musikbereich, es gibt Schauspieler oder Models von, für die Mädels. Es gibt gewisse Idole, die ich habe, die angesagt sind und denen ich nachstrebe, die ich im Prinzip anbete. Auch wenn ich nicht die Worte von Anbetung benutze, mein Leben und mein Verhalten deutet darauf hin, dass ich gewisse Dinge anbete oder gewisse Menschen oder gewisse Vorstellungen habe. Und das, was ich anbete, dem werde ich gleich. Und ein Anhänger imitiert das Aussehen, imitiert das Verhalten, imitiert die Art und Weise oder den Charakter von seinen Idolen. Und das führt dazu, dass mein Gott, den ich anbete, wenn das ein toter Gott ist, habe ich auf jeden Fall einen toten Glauben irgendwann. Oder stirbt mein Glaube ab. Und dann bin ich selber tot. Wenn ich einen lebendigen Gott anbete, habe ich einen lebendigen Glauben und habe das Leben. Und Gott will deswegen, dass wir ihn anbeten. Und deswegen achtet er auch so eifersüchtig darauf, dass wir nur ihn anbeten, dass wir uns zu ihm hin entwickeln und nicht zu irgendwelchen toten Götzen. Gott will keine Imitationen, habe ich mir hier notiert. Wir sollen den anderen nachmachen. Wenn, dann nur ihn, weil wir durch ihn das richtige Leben haben. Gott will lebendige Originale. Und indem Gott sagt, betet mich an, werdet so wie ich, wir werden verwandelt in sein Angesicht. Indem wir ihn anbeten, geben wir ihm die Ehre und daraus resultiert, dass wir letztendlich wieder diese Freiheit, dieses Leben haben, was er selber repräsentiert. Und das sagt Gott, wenn man in die Bibel schaut, sowohl im Alten, auch im Neuen Testament, das kommt immer wieder. Ich habe als Beispiel Psalm 96, da sagt Gott, sagt der Psalmist, verkündet täglich, dass Gott uns rettet. Erzählt den Völkern von seinen Taten und sagt allen, welche Wunder er tut. Ihr Völker der Welt, verneigt euch vor dem Herrn, erkennt, dass der Herr herrlich und stark ist. Gebt dem Herrn die Ehre, die ihm zusteht. Bringt eure Opfer dar und kommt und betet ihn an. Betet den Herrn in seiner heiligen Herrlichkeit an. Die ganze Erde soll vor ihm erbeben. Und im Neuen Testament wiederholt sich das bis hinten zur Offenbarung, Offenbarung 14, Vers 6 und 7. Dann sah ich einen Engel, schreibt Johannes, der hoch oben am Himmel flog. Ihm war eine Botschaft von ewiger Bedeutung anvertraut, die er allen Bewohnern der Erde zu verkünden hatte, allen Völkern und Stämmen, den Menschen aller Sprachen und Kulturen. Mit lauter Stimme rief er, unterstellt euch Gottes Herrschaft und erweist ihm die Ehre, die ihm gebührt. Denn jetzt ist die Stunde gekommen, in der er Gericht hält. Fallt vor ihm nieder und betet ihn an, den Schöpfer des Himmels und der Erde, des Meeres und aller Quellen. Immer wieder Gott anbeten, Gott die Ehre geben, damit wir uns zu ihm hin entwickeln, damit wir uns ihm angleichen. Dann wird zum einen Gott geehrt und zum anderen für uns das Leben, ja, das fließt zurück zu uns. Wir werden im Glauben gestärkt und erhalten das ewige Leben. Gott ist es wichtig, dass wir ihn, den lebendigen Gott, anbeten, damit wir dadurch dann auch lebendigen Glauben haben. Und wenn wir weitergehen, so wie Gott immer wieder gesagt hat, betet mich an, gebt mir die Ehre, damit wir auf ihn ausgerichtet sind, so kommt es auch, dass er diese Fülle an Völkern vor sich versammeln möchte. Das heißt, ich habe vorhin gesagt, je größer das Volk ist, umso größer ist die Ehre des Königs. Und Gott sammelt sich ein Volk aus Menschen aus allen Völkern der Erde. Und es war sein Ansinnen in der Vergangenheit, zur Zeit vom Alten Testament, durch die Bibel durch, bis zur Offenbarung, bis in die Zukunft. Und in Jesaja 66 können wir schon lesen, die Zeit kommt, dass ich die Menschen aller Völker und Sprachen versammle. Sie alle werden zu mir kommen und meine Herrlichkeit sehen. Also die Menschen aller Völker und Sprachen, nicht unbedingt alle Menschen, sondern Menschen aus allen Völkern und aus allen Sprachen. Und im 1. Timotheus, als Neues Testament jetzt wieder, steht, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein Angebot an uns. Jeder kann die Wahrheit erkennen, jeder kann das ewige Leben haben, aber die Priorität ist, oder was heißt die Priorität? Es muss dazu führen, dass Menschen aus allen Völkern und aus allen Sprachen vor Gottes Thron versammelt werden. Und wenn wir ihn anbeten, dann werden wir am Ende vor seinem Thron stehen, werden seine Herrlichkeit sehen. Gott geht es immer um die Gesamtheit, alle Völker, alle Sprachen, alle Menschen. Und dabei konzentriert er sich aber auf einzelne Menschen, auf einzelne Völker, durch die er dieses Ziel erreichen will. Gott hat uns ja den freien Willen gelassen, als er den Menschen erschuf. Er schuf uns so, dass wir jeder für uns eine Entscheidung treffen können, eine Entscheidung treffen müssen, in Klammern, ob wir ihm glauben wollen oder ob wir unseren eigenen Glauben, unsere eigenen Gedanken nachgehen. Dass wir uns für ein Leben mit ihm oder ohne ihn entscheiden müssen. Und dass wir diese Entscheidung treffen können, gebraucht Gott Menschen, die er uns über den Weg schickt. Immer wieder einzelne Menschen, die dann uns dazu aufrufen, dass wir uns zu ihm bekehren. Oder einzelne Menschen, die er in Völker, in Gegenden schickt, wo noch kein Mensch vorher war, wie am Anfang berichtet, sodass die Menschen dort von Gott erfahren und sich da entscheiden können. Er konzentriert sich auf einzelne Menschen oder einzelne Völker, die seinen Namen unter allen Völkern bekannt machen sollen. Körpers sind solche Menschen, die jetzt morgen starten auf die Philippinen. Und da gibt es schon Christen, so wie hier auch in Deutschland. Aber wir wissen ja, Deutschland ist auch Missionsland. Und Gott ruft einzelne Menschen raus mit einem besonderen Auftrag, damit er einzelne Menschen erstmal erreichen kann, durch die dann wieder andere mit erreicht werden können, dass am Ende das ganze Volk, Menschen aus allen Völkern vor ihm stehen können. Noah hat es auch praktiziert, er war in Eswatini, Swasiland, er war in Marseille, ist Menschen begegnet aus ganz vielen verschiedenen Völkern und mit jedem, dem ich begegne und dem ich von Gott und seiner Herrlichkeit und seiner Erlösung erzähle, starte ich sowas wie einen Dominostein, der wieder einen anderen Dominostein anticken kann und dadurch Gottes Botschaft auf der ganzen Welt verbreitet wird. Anton und Imi, die gehen in 2 Wochen los und es ist einfach toll, die gehen nach Brasilien. Es ist toll, in so einer Gemeinde leben zu dürfen, ja, die ständig mit der Welt sich austauscht, wo Menschen herkommen dürfen, um wieder ausgesendet zu werden, wo Gottes Botschaft reingeht, rausgeht, einfach wo diese Bewegung da ist und wo man auch diesen Auftrag so ernst nimmt. Und das ist echt, echt schön und es ist relativ selten geworden in den deutschen Gemeinden. Und es führt dazu, dass aber dadurch Gottes Ehre gesteigert wird. Dass das ein ganz altes Prinzip ist, sehen wir schon, eben weil es ganz vorne in der Bibel beginnt mit Abraham. Da hat Gott einen Menschen, der ihm treu ergeben war, rausgesucht und hat begonnen, mit Abraham ein Volk zu schaffen, das nur Gott als ihren Gott hatte, um dadurch die anderen Völker zu erreichen. Also zu Abraham hat Gott gesagt im 1. Mose 12, ich will dich segnen und durch dich sollen gesegnet werden alle Völker. Ein einzelner Mensch, der dann zum Segen für andere werden soll. Und das Volk Israel, zu dem hat Gott gesagt, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Das heißt, er hat ein Volk herausgenommen und hat dieses Volk wie einen Missionaren einsetzen wollen, um für die anderen Völker Zeuge zu sein. Und er hat Israel viele Möglichkeiten gegeben gehabt, damit sie diesen Auftrag wahrnehmen können. Sie haben es leider nicht in dem Sinn gemacht, wie Gott sich das ausgedacht hatte. Aber sie sollten Priester sein, also Vermittler zwischen Gott und den Menschen, damals im Alten Testament noch, seit Jesus auf der Erde war und selber zu diesem Priester geworden ist und der Vorhang zerrissen wurde und wir jetzt zu ihm kommen dürfen. So wie wir es im Lobpreis auch gemacht haben, dass wir direkt zu Gott hingehen können. So ist es erst seit dem Neuen Testament der Fall und Paulus ist da so ein Beispiel, wo Gott auch eine einzelne Person raussucht. Verlasse Jerusalem, denn ich werde dich weit fort zu den anderen Völkern senden, hat Gott zu Paulus gesagt. Ein einzelner Mensch, weit fort zu den anderen Völkern. Und zu der ganzen Gemeinde, zur neutestamentlichen Gemeinde, hat Gott gesagt, hat Jesus gesagt, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Der Missionsauftrag. Warum ist es Gott so wichtig, dass alle irgendwo vor seinem Thron nachher versammelt sind? Warum ist es ihm wichtig, dass alle Völker, alle Sprachen, dass Menschen aus allen Völkern und Sprachen vor seinem Thron sind? Zum einen natürlich, klar, seine Ehre ist dadurch größer, aber das hat Gott nicht notwendig, sondern es geht um die Gesamtheit. Wir sind in den letzten 3 Jahren, meine ich, 4-mal umgezogen und entsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie unser Keller aussieht. Da gibt es manche Kisten, die noch nicht ganz ausgeräumt sind, schon wieder eingeräumt worden waren und dann jetzt irgendwie noch so halb ausgeräumt bereitstehen, damit man da weiterarbeiten kann. Und manchmal passiert so, da habe ich plötzlich ein Puzzleteil in der Hand, das irgendwo rausgefallen ist. Und das ist ein Puzzle, was die Kinder früher hatten, das braucht man gar nicht mehr eigentlich, aber man kann es ja mal aufheben, vielleicht braucht es mal noch irgendjemand anderes. Und wenn ihr euch so ein einzelnes Puzzleteil irgendwo im Keller vorstellt, da fragt man sich, was fange ich denn mit dem an? Eigentlich ist es wertlos, wenn das eigentlich richtige Puzzle irgendwo in irgendeiner Kiste ist, die ich jetzt nicht finde und auch nicht suchen will, dann lege ich das auf die Seite. Irgendwann finde ich vielleicht eine Kiste, da ist ein Puzzle drin, da fehlt ein Teil. Ich weiß gar nicht mehr, wo dieses Teil ist, aber das Puzzle an sich ist dann auch relativ wertlos. Also wenn das 1000 Teile hat und eins davon fehlt, dann werde ich dieses Puzzle nicht niemandem verschenken und sagen, fehlt halt ein Teil. Das ist irgendwo wertlos. Und das ist für mich so ein Beispiel, wie Gott uns Menschen sieht oder wie Gott mit uns Menschen umgeht. Wir haben manchmal den Eindruck, wir sind irgendwie wertlos oder das, was wir tun, ist irgendwo wertlos. Und dabei sind wir ja nur ein so ein Puzzleteil, ein Stück von dem riesigen Puzzle der Welt. Und Gott kann dieses wertlose Puzzle, Einzelteil im Regal und dieses wertlose Puzzle, das irgendwo in einem Karton liegt, wo ein Teil fehlt, der kann diese beiden wertlosen Elemente zusammenfügen. Und dann entsteht plötzlich was Ganzes, was Prächtiges. Und das ist für mich so dieses Bild, warum es Gott immer um alle geht, um die Gesamtheit. Weil erst die Gesamtheit von allen Völkern in ihren Eigenheiten, in ihren Besonderheiten, die Gott ihnen gegeben hat, die reflektieren seine Herrlichkeit. Solange ein Volk fehlt, solange fehlt ein Stück, so ein Puzzleteil von dieser Reflexion. Also Gott schenkt uns seine Herrlichkeit, wir beten ihn an, wir geben ihm seine Ehre zurück. Und wenn alle Menschen aus allen Völkern vor Gott versammelt sind, dann reflektieren die erst seine Gesamtheit. Und darum ist es ihm so wichtig, dass Menschen aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen einstmals vor seinem Thron stehen werden. Damit dieses Bild vollkommen ist, damit er die ganze Herrlichkeit und Ehre wieder von uns Menschen zurückreflektiert bekommt. Und das ist meine Aufforderung an euch, euch da mit reinzugeben. Lasst uns dafür einsetzen, dass diese Gesamtheit, dass diese Vollständigkeit von der Herrlichkeit Gottes, dass die erreicht wird. Indem wir weiterhin Missionare senden, indem wir vielleicht auch Missionare empfangen von anderen Völkern, die zu uns kommen, Menschen aus anderen Völkern empfangen, die mit reinnehmen und die mit Anteil nehmen lassen an dem, wie wir Gott anbeten, an dem, wie wir Gott die Herrlichkeit und Ehre zurückgeben. Lasst uns Gottes Ehre steigern, was wir tatsächlich tun können, durch unser eigenes Tun, durch die Weitergabe von Gottes Wundern, durch Zeugnisse oder Berichte, wie Noah das gemacht hat. Lasst uns Gottes Ehre steigern durch die Unterstützung von anderen oder auch durch Lobpreis und durch Anbetung Gottes. Und indem wir Gott ehren und ihn anbeten, so werden wir ihm ähnlicher. Lasst uns ihm das zurückgeben, was er verdient, diese Ehre, und vergrößern und steigern wir damit seine Ehre. Vergrößern wir sein Reich, steigern wir seine Ehre. Lasst uns kurz aufstehen und ich will noch beten. Herr, es ist so unvorstellbar, wenn wir uns versuchen, dich in deiner Größe und in deiner Herrlichkeit vorzustellen. Und trotzdem gehst du diesen Weg. Du hast uns Menschen erwählt, Herr, damit wir dein Reich bauen hier auf der Erde, indem wir das weitergeben, das reflektieren, was wir von dir empfangen haben, Herr. Und hilf uns, dass jeder von uns da diesen Platz einnimmt, den du ihnen zugedacht hast, Herr. Dass du uns zeigst, wo wir einander ermutigen können, wo wir das von dir weitergeben können, damit jeder Mensch von dir erfährt und deine Herrlichkeit, deine Güte erkennt, Herr. Das Leben, das du jedem Einzelnen versprichst. Ja, wir wollen das haben. Dieses Leben in Fülle, das du uns versprichst, das du selber bist, Herr. Und deswegen wollen wir dich anbeten. Wir wollen dich ehren, Herr, und wir wollen das weitergeben, damit auch andere dazukommen, sodass alle Menschen, Menschen aus allen Völkern und Sprachen vor deinem Thron stehen werden, um dich anzubeten und um dir die Ehre zurückzugeben. Amen.